Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Von Kühen, Menschen und ihrer besonderen und bedeutsamen Beziehung erzählt die Journalistin Uta Ruge in ihrem neuen Buch. Darin hat sie auch viel eigene Anschauung untergebracht. Schließlich hat die Autorin in ihrer Kindheit selbst noch die Kühe in den Stall getrieben und jede beim Namen gekannt. Was es heißt, mit großen Tieren aufzuwachsen und zu leben und wie viel Halbwissen das Ansehen der Landwirtschaft heute prägt, darüber sprechen wir gleich. Auf einem Bauernhof im norddeutschen Moor ist die Journalistin Uta Ruge groß geworden und sie hat über das Bauernland ein vielbeachtetes Buch geschrieben, das auch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war. Jetzt hat sie sich mit ihrem neuen Buch noch etwas näher rangezoomt an die Tiere, die auf solchen Höfen gehalten, gezüchtet und gepflegt werden. Die Kühe, mein Neffe und ich mit großen Tieren aufwachsen, leben und arbeiten, heißt es. Und ich freue mich, dass Uta Ruge jetzt hier ist. Hallo, herzlich willkommen, Frau Ruge.
Dankeschön.
Wir haben ja auch über Ihr Bauernlandbuch schon miteinander gesprochen und als erstes habe ich mich natürlich gefragt, warum lässt sie das Thema nicht los?
Ja, gute Frage. Warum lässt mich das nicht los? Weil ich bei den Lesungen beispielsweise und den Diskussionen immer wieder mitbekommen habe, wie unendlich viel nicht gewusst wird. Und dieses Aufwachsen auf dem Hof hat ein bestimmtes Wissen so selbstverständlich gemacht, dass man gar nicht wusste, was man weiß und sich gar nicht vorstellen konnte, was die anderen nicht wissen. Mhm. Und das war von Anfang an so. Also wir und die Familie kommt ja von Rügen, da hat also auch bäuerliche Betriebe. Und da hat jeder eben auch Bauern an die Feen, hat Feengäste gehabt im Sommer. Das war auch vor 100 Jahren schon so. Und das waren meine Eltern gewöhnt. Wir hatten dann auch Feengäste. Die Kinder mussten nach oben auf den Boden. Und da gab es eben Kinder von Feengästen. Und die haben allen ein Loch im Bauch gefragt. Das war meine erste Begegnung mit der Ignoranz der Städte oder mit dem Nichtwissen, möchte ich freundlicher sagen. Ich weiß, wie ein Mädchen mich fragte, wir gingen zum Kälbertränken. Und sie sagte, werden Kälber auch mal größer?
Aber auch, Sie sagen nicht Wissen, aber auch nicht Anschauung, fand ich, weil Sie steigen schon so schön sinnlich ein, wie Sie da als Kind die Kühe von der Weide treiben und beschreiben das auch so, wie sich das anfühlt, so eine Kuh anzufassen. Und wir haben ja eigentlich alle wenig Kontakt zu Tieren, außer wir haben eine Katze oder einen Hund oder irgendwelche Kleintiere. Aber jetzt solche, diese riesigen Kühe oder auch Schweine und andere Tiere, die in der Landwirtschaft leben, das hat Sie das so geprägt, dass Sie das bis heute eigentlich mit sich tragen?
Tja, das weiß ich nicht genau, aber irgendwas davon ist wohl durchgekommen, als ich die Feldkreisausbildung gemacht habe, die ich natürlich wegen meiner eigenen Rückenschmerzen gemacht habe. Und es war tatsächlich so, die habe ich ja in England gemacht, dass ich in den ersten Nächten, als es anfing mit dem Anfassen und auf den Atem horchen und so weiter, von Kälbern geträumt haben. Das fand ich sehr witzig damals. Und das fällt mir manchmal noch ein, wie ich jetzt wieder zurückkehre zu den Prägungen durch die Tiere. Warum ich das so nah beschreibe? Ich wollte wirklich mich ernsthaft fragen, wie kommt das? Wie kommt es, dass wir eine solche Nähe hatten und dennoch Distanz gelernt haben. Und ich glaube, das ist sowas ganz Entscheidendes. Und dafür musste ich wirklich nah rangehen nochmal und habe es deshalb so nah beschrieben, um das wirklich sozusagen glaubwürdig zu machen. Aber auch, um es selber zu erkunden, weil das Schreiben ist ja ein Erkunden. Das ist ja nicht Resultate mitteilen, jedenfalls für mich.
Und das machen Sie auf ganz vielen Ebenen. Die können wir gar nicht jetzt alle in der kurzen Zeit darstellen. Das ist wirklich ein sehr, sehr vielschichtiges Buch, weil Sie eben auch diese persönliche Anknüpfung haben. Sie gehen dann auch auf den Hof Ihres Bruders bzw. Neffen. Das spielt eine große Rolle in dem Buch. Aber Sie gehen auch in die Menschheitsgeschichte, in die Kulturgeschichte. Das fand ich ganz interessant. Und man merkt gleich, diese Rinder oder Kühe, die spielen ja so eine große Rolle für uns. Könnte man sagen, dass wir ohne Rinder auch gar nicht die wären, die wir heute sind?
Davon bin ich inzwischen überzeugt. Das wusste ich am Anfang auch nicht. Ja, ich musste mir das sehr erarbeiten auch und bin sozusagen über die alten Kulturen noch tiefer gegangen zur Evolution und zur Domestizierung überhaupt und habe verstanden, dass es Koevolutionen gibt und dass wir also gemeinsam, weil die Menschen waren auch erstmal verschiedene Menschensorten beziehungsweise Tierarten und haben mit verschiedenen frühen Tierarten zusammengelebt, zum Teil als ihre Beute, dann langsam vielleicht als ihre Jäger. Und die Domestizierung ist auch eine Zusammenarbeit. Es ist ein gegenseitiges sich Domestizieren in gewisser Weise. Das habe ich vor allem in der Sahara of all places irgendwie gefunden. Da gibt es wirklich die ersten Darstellungen von Rindern zusammen mit Menschen. Und da versteht man, die Menschen sind den Tieren gefolgt. Und das Wort Tierhaltung ist ja vielleicht auch interessant, weil die Tiere werden angehalten sozusagen. Am Anfang ist man mit ihnen gezogen und diese natürlich immer mit der Vegetation, das heißt auch mit der Jahreszeit sozusagen, dorthin gezogen, wo gerade was wuchs.
Und dann ist ja auch wahnsinnig interessant, wie alt diese Tierdarstellungen dann schon sind, die Sie da auch nochmal beschreiben. Das ist ja unglaublich. Offenbar hat diese Wichtigkeit sich ja auch darin gespiegelt, dass man die eben auch künstlerisch festgehalten hat.
Ja, also die große schwarze Kuh von Lascaux hat mich besonders fasziniert, als ich sie mal in einer Ausstellung, Lascaux 3 wird das genannt, das wurde, konnte reisen, weil die eigentlichen Höhlen dürfen ja gar nicht mehr besucht werden. Es sind 17.000 Jahre alte Darstellungen von Rindern, aber auch Pferden und Hirschen und Rentieren. Witzigerweise nicht von Menschen, nur einen einzigen Menschen gibt es in dieser ganzen Höhle. Und mein Verlag war so großzügig, das fand ich wunderbar, in den Vorsatz, die große schwarze Kuh von Lascaux dort abzubilden. Das hat mich sehr gefreut, weil das ist wirklich eine der ersten Darstellungen. Und das sind noch wilde Tiere. Das sind keine domestizierten Tiere.
Dann haben Sie auch noch Reisen gemacht. Also Sie waren ja wirklich sehr, sehr tätig für dieses Buch. Sie waren in Norddeutschland auf Höfen, im Osten, dann aber auch auf bayerischen Höfen. Und dann sind Sie sogar bis nach Afrika in die Sahara. Da haben Sie sich umgeschaut, wo Kühe ja eigentlich ganz wenig Wasser und Nahrung finden. Aber das hat Sie offenbar ganz besonders beeindruckt.
Bin ich leider nicht hinreisen. Da habe ich also die vielen Bilder mir angeguckt, die es da gibt. Ich wäre wahnsinnig gerne. Sobald man diese Bilder sieht, reißen die einen, mich jedenfalls, so hin, dass man eigentlich sofort dorthin fahren möchte. Und das hat natürlich mit dem Klimawandel, wenn ich so will, zu tun, aber einem älteren, nämlich mit dem Abschmelzen der Gletscher. Als Nordeuropa oder überhaupt fast ganz Europa noch von Gletschern bedeckt war, war auch in der Sahara, das war keine Wüste, diese Gegend, ja, und die war sehr viel höher und die Bilder auf den Felswänden, zum Teil eingeritzt, ja, und eingekerbt, aber auch gemalt, liegen sehr viel höher als das heutige Fußgängerniveau sozusagen, ja. Und es gibt die Zeit von 6000 bis 1500 vor der Zeitenwende, also oder vor Christi, sagte man früher. Das wird die Rinderperiode genannt, also aus künstlerischer Sicht, weil das präsente Tier ist, das dominante Tier.
Also die Kuh gibt's überall und wir lernen unglaublich viel in dem Buch. Sie haben wahrscheinlich selber auch irrsinnig viel gelernt. Aber ich hatte das Gefühl, das Zentrum des Buchs ist dann doch eben dieser Hof ihres Bruders und Neffen, zu dem sie dann auch immer mal wieder hingehen. Und die nehmen sie dann auch mit. So ein bisschen belustigt hatte ich den Eindruck, dass die Städterin da auch ein bisschen mithelfen will. Und da fand ich, da ärgert sie ja auch viel, was man über so Höfe, über Landwirte, überhaupt die Viehhaltung denkt. Da schreiben Sie einmal, dass Sie vielen einleuchtenden Sätze über die Landwirtschaft nicht einmal halb richtig sind. Was hat Sie da besonders geärgert?
Ach, das ist ziemlich schwierig zu sagen. Also sagen wir mal so, die Viehhaltung ist sehr unter Druck, sehr in der Kritik. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass wenn wir alle keine Milch mehr trinken und alle kein Fleisch mehr essen, wobei das mit dem Fleisch, ne, das ist Rindfleisch, aber sehr viel wird ja Schweinefleisch und Hühnerfleisch gegessen, aber egal, nehmen wir einfach mal nur die Rinder, dass wenn wir das alles ablehnen, dass wir damit die Welt verbessern oder sogar retten können. Und die Frage, ich war neulich, war vor einem Supermarkt, waren so Greenpeace-Leute, es gibt gerade eine Kampagne Freiheit für das Vieh, da ist eine gehörnte Kuh drauf und da ist also gegen die Anbindehaltung. Und denen habe ich dann gesagt, ja, das ist vielleicht gut und schön, ich bin aufgewachsen mit angebundenen Kühen. Wobei die nur den Winter über, in Anführungsstrichen, Winter über angebunden sind. Im Sommer sind sie damals auf dem auf der Weide gewesen und kamen nur zum Melken rein. Heute die Almkühe, das sind die, die zum großen Teil im Winter angebunden, das ist die Anbindehaltung, angebunden werden müssen. Deshalb, weil die in den engen Tälern können die Bauern, und die arbeiten sich sowieso krumm, ja. Die können keine großen Laufställe bauen für ihre Kühe, die heute, verordnet wären dann als Alternative zu den Anbindestellen. Und das bedeutet, sie hören auf.
Das ist ja auch bei Ihrem Neffen, steht das ja auch so ein bisschen im Raum. Der müsste ja so unglaublich viel investieren. Der ist aber eigentlich, hat man den Eindruck, Landwirt aus totaler Überzeugung und Leidenschaft. Was müsste denn da passieren? Sind das jetzt doch zu viel Regularien? Ist die Berichterstattung zu einseitig? Also das tut einem richtig leid, wenn man das liest in Ihrem Buch.
Ja, also ich meine, das sogenannte Tierwohl, was ja in Ordnung ist, also da ist auch jeder Bauer dafür, der sagt nur, ihr müsst uns dafür bezahlen. Das bedeutet mehr Platz für die Kühe, das heißt, die Ställe müssen eine neue Innenausstattung haben, mindestens, wenn nicht ganz neu gebaut werden. Und das sind 1,5 Millionen oder so etwas. Die Banken geben das nicht so schnell her. Und wenn sie es hergeben, sagen sie, ach so, 140 Kühe, ach, spiegel das doch mal nach 2 Jahren, dann haben wir gleich 300, dann hast du den Umsatz, den du eigentlich brauchst, um uns bedienen zu können. Und das ist so eines dieser Beispiele, wo die grünen Regularien zum Gegenteil führen zu dem, was sie eigentlich wollen, nämlich eine größere Masse muss sozusagen bereitgestellt werden, um das noch profitabel zu machen und zwar nicht sich eine goldene Nase verdienen, sondern weitermachen zu können.
Weil wenn keiner mehr weitermacht, das wäre ja fatal für uns, nicht?
Ja, das ist eine interessante Frage. Die Bauern haben zum großen Teil das Gefühl, dass es darauf schon abzielt. Und es gibt natürlich in Holland, in den Niederlanden wirklich die ganz dezidierte Politik und manche Bauern wünschen sich, dass es hier auch mal dezidierter wird, dass gesagt wird, gut, die Hälfte der Tierhaltung soll weg, wir kaufen euch da raus und ihr kriegt Berufsverbot. Genauso ist es in den Niederlanden. Jemand, der seinen Hof aufgibt, darf keinen Hof wieder aufmachen, außer vielleicht irgendwo im Ausland. Und seit es die Trockenmilch gibt, das ist ein wichtiger Punkt, der kommt in dem Buch nicht vor, gibt es natürlich den Weltmarkt und das bedeutet, und auch heute schon, viele zum Beispiel griechische Joghurts in den Supermärkten werden nicht in Griechenland hergestellt unbedingt, sondern in großen Fabriken, wo Trockenmilch verarbeitet wird, nach bestimmten Rezepten, die man griechisch nennen darf sozusagen. Ne? Und durch diese Weltmarktmöglichkeit, und die Landwirtschaft ist wirklich gedrängt worden, in den letzten 20 Jahren auf den Weltmarkt zu gehen, sind die kleinen Betriebe gewissermaßen nicht mehr interessant für die Wirtschaft, sondern sie werden dann interessant für die Umweltschützer. Sie sollen selber zu Umweltschützern werden. Und das ist eine ganz andere Auffassung von Landwirtschaft. Und die heutigen Landwirte, möchte ich mal sagen, haben es nicht so leicht, sich dazu bekehren zu lassen.
Also mal einen anderen Blick auf die Landwirtschaft werfen und das kann man mit Uta Ruges Buch. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Ruge, und alles Gute.
Ich danke Ihnen.
Und das Buch Die Kühe, mein Neffe und ich mit großen Tieren aufwachsen, leben und arbeiten ist beim Antje Kunstmann Verlag erschienen. Deutsche Literatur kommt in Korea erstaunlich gut an. Goethe und die Klassiker, aber auch Günter Grass sind ins Koreanische übersetzt worden und werden viel gelesen. Ein Autor, den hier bei uns viele in der Jugend verschlungen haben, hat es den Koreanern aber ganz besonders angetan. Und das ist Hermann Hesse und seine sinnsuchenden Romanhelden Emil Sinclair und Max Demian. Katrin Erdmann hat in Korea versucht herauszufinden, warum das so ist.
Blut, Schweiß und Tränen der koreanischen Popband BTS. Der Song soll von Hermann Hesses Werk Demian beeinflusst sein. Und am Anfang des Videos blicken die Musiker tatsächlich auch in ein Buch. Südkorea ist verrückt nach dem deutschen Schriftsteller Hermann Hesse. Nach Angaben der größten Buchhandelskette Kyobo war Demian von 2019 bis 2022 der meistverkaufte Klassiker. Auch Chong ist ein echter Fan. Zum ersten Mal habe ich das Buch in der Mittelschule gelesen und Demian war das perfekte Role Model, das jeder bewunderte. Der Charakter war auch so schön beschrieben, das hat mich schon beeindruckt. Ich denke, er war so etwas wie die erste Liebe meines Lebens. Sie glaubt, dass sich die Koreanerinnen und Koreaner vor allem von der dunklen Seite in dem Roman angezogen fühlen, weil sie darin etwas finden, was ihnen in der realen Welt verboten ist. Die junge Wissenschaftlerin liebt alte Bücher und hat von Demian gleich mehrere Versionen gekauft. Nur von Demian habe ich 4 oder 5 verschiedene Ausgaben. Jede Version ist ein bisschen anders übersetzt, also ist es jedes Mal eine Freude, eine andere zu lesen. Der Roman von Hermann Hesse, den er 1919 unter dem Pseudonym Emil Sinclair veröffentlichte und darin die Geschichte einer Jugend erzählt, ist in Südkorea Pflichtlektüre. Yoon Kyung hat den Roman schon mit 11 Jahren in der Grundschule gelesen. Der Erfolg des Werks könnte auch mit der Geschichte ihres eigenen Landes zu tun haben, sagt die 35-Jährige. Vielleicht, weil wir selbst mit vielen Dingen ringen, dem Koreakrieg, der japanischen Kolonialisierung, einer Diktatur und so weiter. Deshalb beschäftigen sich auch viele bekannte koreanische Autoren damit, wie man in solchen turbulenten Zeiten überlebt hat, als Familien getrennt, das eigene Ego zerstört wurde. Und genau das ist vielleicht auch das Besondere an dem Buch. Deshalb mögen es die Koreaner. Jüngere Koreanerinnen und Koreaner könnten sich mit Emil Sinclair identifizieren, dem jungen Protagonisten, der das Gefühl hat, in 2 Welten aufzuwachsen. Sie haben Träume für die echte Welt, Haus, Auto, Familie und toller Job. Doch
they're running towards the same goal.
Alle rennen auf dasselbe Ziel zu, doch die Chancen, es zu erreichen, sind für viele durch die gesellschaftliche Struktur sehr gering. Aber das macht es den Millennials und der Generation Z sehr schwer, glücklich zu leben.
Very, very difficult, you know, to live happily.
Hesse-Fan Chong sagt, ihr habe Demian geholfen, besser durchs Leben zu gehen. Gerade erst habe sie das Buch wieder gelesen. Der Vollständigkeit halber sollte jedoch nicht unerwähnt bleiben. Chong ist auch ein großer Fan von Patrick Süskinds Das Parfum.
Katrin Erdmann über die Hermann Hesse-Begeisterung und überhaupt für deutsche Literatur der Koreaner. Unsere Krimi-Bestenliste, die hat mir schon viele außergewöhnliche Leseerlebnisse beschert. Und jetzt gibt's eine neue für den Monat September. Ich freue mich. 17 Kritikerinnen und Kritiker haben wieder aus der Masse von 9 Krimis die besten herausgefischt. Und einer der Juroren, der das mitmachen darf, ist mein Kollege Kolja Mensing. Kolja, an der Spitze ist ja ein Schriftsteller, den wir beide richtig gern lesen. Von 0 auf 100, beziehungsweise auf Platz 1, Jan-Costin Wagner, einer von den Guten. Warum habt ihr diesen Krimi so shootingartig auf diesen Platz 1 gesetzt?
Oh ja, also richtig gern lesen ist fast eine ganz schwierige Formulierung in dem Zusammenhang. Also warum ist der auf Platz 1? Ich glaube, das liegt erstmal an dieser unglaublich provokanten Hauptfigur, für die Jan-Costin Wagner sich entschieden hat. Einer von den Guten ist ja der 3. Band in einer Serie, in deren Mittelpunkt der Polizist Ben Neven steht, der es als Ermittler mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder zu tun hat und der ganz konkret in so einem Fall eines sich immer weiter ausweitenden Netzwerks so rund um Kinderpornografie und Missbrauch ermittelt. Aber, und das macht diese Figur jetzt so abgründig, Ben Neven hat selber pädophile Neigungen. Und das hat man im letzten Band schon geahnt. In einer von den Guten wird er jetzt selbst zum Täter. Das ist sehr verstörend, aber ich finde es zugleich unglaublich faszinierend zu lesen, wie Jan Costin Wagner so ganz langsam von Band zu Band seine Hauptfigur, die man ja ganz am Anfang noch durchaus hätte auch positiv lesen können, immer weiter demontiert, ohne sie dabei völlig aufzugeben. Also ein ganz faszinierender Balanceakt.
Aber er ist jetzt nicht der Erste, der über sexualisierte Gewalt und Missbrauch bei Kindern schreibt. Was würdest du sagen, ist das Besondere an, wie Jan Costin Wagner das macht?
Ja, man kennt das aus wirklich ganz vielen Krimis, aus Filmen, Serien. Wenn es um Kindesmissbrauch geht, dann ist das immer so extrem dunkel und düster inszeniert, um das ja vermeintlich Unsagbare oder gar so Diabolische dieser Verbrechen zu betonen. Und das Interessante ist, und ich glaube, darum gehört dieses Buch ganz oben auf unsere Liste, ist, dass Jan Costin Wagner das gerade nicht macht, sondern dass seine Ben Neven Bücher so ganz hell ausgeleuchtet sind. Die spielen immer im Sommer, die sind immer in so ein freundliches, watteweiches Licht getaucht. Und damit betont er, glaube ich, eben gerade nicht das Monströse von Ben Neven und den anderen Tätern, sondern ebenso das ganz ja, Normale und Alltägliche. Und das ist eigentlich noch schwerer zu ertragen.
Also unbedingt lesen, würde ich auch sagen. Finde ich gut, dass er auf Platz 1 ist. Habe ich aber jetzt schon gelesen. Was soll ich noch lesen?
Ich glaube, du musst unbedingt den neuen Roman von Dennis Lehane lesen. Dennis Lehane ist ein amerikanischer Krimi-Autor, der unglaublich produktiv ist, immer überdurchschnittlich gut schreibt, aber diesmal ist ihm ein wirklich unglaubliches Buch gelungen. Es heißt Sekunden der Gnade. Und auch hier gibt es wieder eine ziemlich ambivalente Hauptfigur, Mary Pat. Mary Pat ist eine alleinerziehende Mutter, die mit ihrer Teenager-Tochter Anfang der 70er Jahre in so einem weißen, irisch geprägten Vorort von Boston lebt. Damals ist die Stimmung in der Stadt sehr aufgeheizt, weil die Rassentrennung an den öffentlichen Schulen aufgehoben werden soll. Und dann kommt es in Mary Pats Stadtteil zu einem Mord an einem jungen Schwarzen. Und kurz darauf verschwindet Mary Pats Tochter, vermutlich weil sie Zeugin des Mordes war und die irische Mafia, die dieses Viertel fest im Griff hat, wollte sie offenbar aus dem Weg haben. So, und das ist der Moment, in dem diese Mary Pat, die sich bis dahin so eigentlich so ganz wohl gefühlt hat in ihrer White Trash Lethargie, das ist der Moment, in dem sie aufsteht und zu einem Rachefeldzug gegen die lokalen Anführer der Mafia aufbricht. Das ist Selbstjustiz, richtig, mit ganz viel Energie und einer gnadenlosen Gewaltbereitschaft. So ein bisschen wie Charles Bronson damals in Ein Mann sieht Rot, muss man sich das vorstellen. Und auch wenn Mary Pat vielleicht nicht so ein ganz netter Typ ist, für mich ist sie auf jeden Fall so der heimliche Star unter den Figuren auf unserer aktuellen Liste.
Kann man sich schon super als Hollywood-Film vorstellen. Dann habe ich noch einen Namen gesehen, den ich irgendwo anders her kannte. Helen MacDonald. Hat die nicht dieses Buch über den Habicht geschrieben? Wie kommt die denn auf die Krimi-Bestenliste?
Ja, das ist richtig. Helen MacDonald. Ne? H wie Habicht hat sie geschrieben. So ein Memoir, in dem sie über den Tod ihres Vaters geschrieben hat. Ein Bestseller, aber ganz bestimmt kein Krimi. Und jetzt hat sie sich zusammengetan mit einer anderen Frau, die eben halt ebenfalls bisher gar nichts mit Krimi zu tun hatte. Shin Blaché, das ist eine irische Musikerin, die in den USA lebt. Und die beiden haben zusammen so ein ganz verrücktes Hybrid aus Krimi und Science Fiction zusammengebastelt mit dem Titel Prophet. Da wird in einem Militärlabor, so einem Militärlabor eine Droge erfunden, die Menschen in einen geradezu ja, pathologischen Zustand von Nostalgie versetzt. Und offenbar auch das gesamte Design der Welt ja, so nostalgisch verändert. Da gibt es so ein ganz eindrückliches Bild. Am Anfang materialisiert sich in der britischen Einöde so aus dem Nichts heraus ein Original American Diner, wie aus einem Bild von Edward Hopper. Und das Ganze hat so einen Hauch von Akte X, aber Prophet ist für mich vor allem so ein Buch, das zeigt, dass Krimi nicht einfach nur ein Genre-Container ist, in dem man ganz unterschiedliche Stoffe stecken und transportieren kann, sondern dass dieser Container selbst, also die Stahlkonstruktion des Genres, auch einfach komplett verändert, so gemorpht werden kann. Also das ist Prophet von Helen MacDonald und Shin Blaché. Vermutlich ein Lesetipp für alle, die eben gerade keine nostalgischen Gefühle mit der Lektüre von Kriminalromanen verbinden, sondern das ist so richtig weit vorne.
Ihr müsst euch ja bei dieser Liste mit 16, also beziehungsweise du dann 17 Leuten einigen. Mhm. Da ist ja vielleicht nicht jedes dein Lieblingsbuch, aber ist noch eins dabei, wo du sagen würdest, bah, das finde ich jetzt richtig toll.
Ja, also es gibt tatsächlich einen Titel auf der Liste, den ich auch mal so ganz abgesehen von diesem Kontext Krimi unbedingt empfehlen würde, und das ist der neue Roman von Andrei Kurkov, Samson und das gestohlene Herz. Andrei Kurkov ist ein bekannter ukrainischer Autor. Der hat bereits vor Ausbruch des Krieges eine Reihe mit so ganz zarten, melancholischen, historischen Kriminalromanen gestartet, die in den Jahren spielen, als die Bolschewisten in der Ukraine die Macht übernehmen, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Und natürlich liest man diese Kriminalromane jetzt, heute, angesichts der Ereignisse in der Ukraine, wie so eine Art historischen Kommentar zu dem aktuellen Versuch Putins, den alten sowjetischen Machtbereich wiederherzustellen. Und darum gehört Samson und das gestohlene Herz auf die Krimi-Bestenliste. Das ist ein kleiner, leiser Kriminalroman mit ganz großer und auch irgendwie trauriger aktueller Wucht.
Also am besten, das Wochenende ist gerettet, am besten gleich heute die ganzen Bücher holen, Kolja Mensing, über die Krimi-Bestenliste für den Monat September. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und der Spitzenreiter Jan-Kostin Wagner, der ist am Montag auch bei uns in der Lesart zu Gast und wird dann auch nochmal selbst über seinen neuen Roman Einer von den Guten erzählen.
Straßenkritik.
Ja, ich bin Barbara Hörmann, komme eigentlich aus München, bin aber jetzt hier in Garmisch in meiner Ferienwohnung. Gerade lese ich von der Annie Ernaux Les Années, also die Jahre auf Deutsch. Ich lese das auf Französisch, weil ich bin in einem kleinen privaten Französischkreis. Viel kann ich noch nicht drüber sagen, nur das erste Kapitel, das ist sehr ungewöhnlich. Sie nennt es ja auch gar nicht Roman. Das sind so ganz kleine, kurze Skizzen aus der Zeit, die ich auch kenne, weil ich bin schon ein sehr älteres Semester. Das fand ich wirklich spannend und ungewöhnlich, diesen Roman anfangen. Wenn ich jetzt in München zurück bin, dann freue ich mich schon drauf, wie das weitergeht.
Barbara Hörmann liest in Garmisch die Jahre von Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux. Als Taschenbuch beim Surkamp Verlag erschienen, in einer Übersetzung von Sonja Fink für 12 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Harlem Shuffle, so heißt ein Song von Bob and Earls. Und über diesen Song ist der US-amerikanische Schriftsteller Colson Whitehead zum Titel für seinen letzten Roman gekommen. Den setzt er jetzt offenbar fort. Die Regeln des Spiels heißt sein neues Buch. Er ist ja zweifacher Pulitzer-Preisträger und Hans von Trotha hat beide Romane gelesen. Ist das denn jetzt tatsächlich eine Fortsetzung? Und wenn ja, wo setzt sie denn an?
Ja, es ist tatsächlich eine Fortsetzung. Es ist das gleiche Personal, es sind die gleichen Schauplätze und wieder spielt Musik eine Rolle. Am Anfang treffen wir Ray Carney wieder, Möbelhändler aus Harlem. Das ist auch ganz schön, das zieht sich durch das ganze Buch durch, dass dieses schrille Mobiliar der 70er Jahre, Harlem Shuffle war 60er Jahre, jetzt sind wir im New York der 70er Jahre, es ist richtig die Fortschreibung. Und diese Möblierung spielt immer eine große Rolle, das ist mit Augenzwinkern aber sehr, sehr schön gemacht. Und Ray Carney hat sich eigentlich zurückgezogen von seinem Nebenjob als Hehler. Jetzt ist es aber so, dass seine Tochter unbedingt ein Ticket haben will für ein Jackson 5 Konzert. Und da kommt man normal nicht dran, also muss er wieder zurück. Er kennt ja die Regeln des Spiels. Und ein Polizist hat auch gleich ein Säckchen mit Hehlerware für ihn bereit und er macht sich dann auf wieder in die Halb- und Unterwelt. Aber auf dem Weg von den 60er in die 70er Jahren hat dieses New York sich verändert. Und das ist es, was Colson Whitehead großartig in diesem Buch erzählt, dass die Regeln des Spiels andere geworden sind.
Also
und
sind,
wohin das führt.
Also es geht quasi ums kriminelle Milieu und deren Regeln oder um welche Regeln sind da im Titel noch gemeint?
Ja, das ist, das geht schon tiefer. Colson Whitehead ist ja kein Krimi-Erzähler. Er ist ein wirklich großer Romancier und er weitet dieses Thema auf ganz viele Ebenen aus. Also einerseits ist es dieses kriminelle Niveau und Milieu beziehungsweise auch wie Politik und Polizei und die weiße Community und die Schwarze, wie das alles ineinander greift und wie da alle so ihre Rollen haben und was passiert, wenn man sich an diese ungeschriebenen Regeln nicht mehr hält. Also wie grausam das werden. Das Hauptmotiv, das auch ganz bestimmte Regeln hatte, das geht schon bis in die 10er, 20er Jahre zurück, das sind alles auch historische Fälle, ist Versicherungsbetrug durch Feuer. Also man legt Feuer, man brennt ein Haus ab und alle verdienen daran irgendwie. Aber da kann man natürlich auch sterben. Also das ist natürlich auch ein grausames Spiel, das sich durchzieht. Es geht aber auch um die Regeln, wie man überhaupt mit Menschen umgeht, wie man sich gegenseitig wiedererkennt. Und was er schafft, finde ich, in diesem Roman, oder wenn man diese beiden Romane zusammennimmt, ist ein großes Gesellschaftspanorama des mittleren 20. Jahrhunderts in dieser großartigen Stadt und komplizierten Stadt New York zu schreiben. Mich hat es tatsächlich ein bisschen erinnert an die großen Romane des 19. Jahrhunderts. Da ist es Paris, so ein Balzac, der so ein Panorama schreibt. Und Colson Whitehead ist einer der wenigen heute, die sowas können. Und so habe ich diesen Roman gelesen.
Man denkt ja, also wenn man das liest, die Ankündigung gleich an, fallen einem alle möglichen Mafia-Filme ein. Und ja, New York, Harlem, 60er, 70er Jahre ist ja jetzt nicht unbedingt was, wo nicht viel drüber erzählt wurde. Aber wie schafft er das denn, dass sie so begeistert klingen?
Na, er schafft es, indem er die Motive kennt man sofort. Er reflektiert das auch, dass das alles nicht originell ist. Also es gibt drei große Kapitel und das mittlere, da wird dann in diesem Möbelgeschäft ein Harlem-Film gedreht. Das heißt also sozusagen die Spiegelung
dessen. Spielt auch damit.
Ist drin. Und er reflektiert, wie die Leute ihre eigene Rolle inszenieren oder wie sie als Schwarze inszeniert werden, wie sie als Schwarze einen Film machen, der ein weißes Publikum anziehen soll. Also diese ganzen Sachen, die er als jemand, der diese Stadt so gut kennt, ungeheuer gut analysieren kann. Aber, und das ist das Begeisterungswürdige, er kann sie so leicht erzählen. Es ist ein großes Lesevergnügen, es ist auch ironisch. Und das ist eben Motive sind, die wir kennen, dass es im Grunde genommen Stereotype sind, die er erstmal bedient, aber dann eben auch auflöst oder in ungewöhnliche Situationen bringt. Das macht die Sache so reizvoll und so authentisch.
Und jetzt haben Sie gesagt, der letzte Roman spielte in den 60ern, dieser jetzt in den 70ern. Das kann ja jetzt munter so weitergehen, eigentlich bis in unsere Zeit, oder?
Das glaube ich nicht. Das wirkt ziemlich abschließend am Ende, aber ich weiß nicht. Das ist die 60er und 70er Jahre in New York, das ist schon auch eine Epoche, die zusammengehört. Das ist eine Zeit, in der die Stadt tatsächlich einen ganz großen Niedergang erlebt. Und den beschreibt er wirklich auch sehr, sehr eindrucksvoll. Und er macht auch immer wieder klar und ganz am Ende nochmal, wer die Hauptfigur in diesem Roman ist. Das ist nämlich die Stadt New York. Und er sagt dann auch, die Stadt brennt und zwar nicht wegen irgendwelcher Irren, die mit Kanistern und Feuerzeugen rumrennen, sondern weil sie selber darum bettelt zu brennen. Also es ist eine sich selbst ausziehende Metropole. Und das war so in dieser Zeit. Und danach hat New York so eine Neuerfindung erlebt. Ich könnte mir jetzt gar nicht vorstellen, dass das so spannend wäre, das zu lesen, aber Colson Whitehead ist ein großer Erzähler, dem ich auch das zutrauen würde.
Ja, wir sind gespannt, dann sprechen wir nächstes oder wird ja bestimmt 2 Jahre dauern, dann weiter. Hans von Trotha über Colson Whiteheads neuen Roman Die Regeln des Spiels aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Nikolaus Stingel und es ist erschienen beim Hansa Verlag.